Grüezi miteinander bei der Sendung «Schweizer Stunde» von Kontrafunk, rund um brisante Themen und mit Gästen aus der Schweiz. Am Mikrofon begrüßt sie Daniel Wahl. Wer hätte gedacht, dass die Schweiz ein Drogenparadies ist? Rund eine 500.000 Kokainlinien werden hierzulande pro Woche geschnupft. Und Überraschung, es sind nicht nur die Banker und die Manager, die den weißen Schnee konsumieren. Kommt hinzu, dass nach einer längeren Repressionsphase der Staat nun das Kiffen wieder bewirtschaften will. Und wie macht er das? Mit einer Studie, der Cannabis den Konsumenten per Post zustellen wird und die Resultate im Voraus bekannt sein dürften. In St. Gallen wird der Boden dazu vorbereitet. Was machen Drogen mit den Menschen? Und gibt es Unterschiede zwischen Cannabis- und Kokainkonsumenten? Ich spreche darüber mit dem Psychiater Thierry Demeron, der eine langjährige Praxiserfahrung hat. Und später in der Sendung geht es um ein Medium, das durch seinen Israel-Hass bekannt geworden ist, die Online-Plattform Baba News. Die Redaktoren arbeiten offiziell gegen Hass und Hetze, bewerben und unterstützen aber ausgerechnet jene Migranten und Aktivisten, die Hass und Hetze betreiben. Das ganz Besondere daran, Baba News hat dafür öffentliche Gelder erhalten und durfte mit seinem Programm in Schulen gehen. Das kritisiert der Zürcher Kantonsrat Tobias Infortuna, Bildungsverantwortlicher der SVP in Zürich. Die Schweiz ist ein Drogenland. Nur schon die Zahl des Kokainkonsums ist eindrücklich. Fachleute gehen davon aus, dass jährlich 5 Tonnen Kokain verbraucht wird. Das bedeutet 500.000 Linien pro Woche. Und nun soll eine Studie in St. Gallen den Boden dazu vorbereiten, dass Cannabis legal bezogen werden kann, nicht nur in Apotheken oder Abgabestellen, sondern teilweise auch per Post nach Hause. Was Drogen mit den Menschen macht, wie diese Entwicklung einzuordnen ist, darüber spreche ich mit dem Psychiater Thierry Demeron. Er beschäftigt sich mit Sucht, Konsummotiven und den psychischen Folgen von Drogen, von Cannabis bis Kokain. Thierry Demeron arbeitete bis vor wenigen Tagen als Chefarzt der ambulanten Dienste der Privatklinik Wyss in München-Buchsee und eröffnet in den nächsten Tagen eine eigene Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in Bern. Herzlich willkommen in der Sendung «Schweizer Stunde», Thierry Demeron.
Guten Tag.
Schön, dass wir Sie hier begrüßen dürfen. Herr Demeron, Schätzungen gehen davon aus, dass in der Schweiz jedes Jahr rund 5 Tonnen Kokain konsumiert werden. Das sind etwa 60.000 Konsumenten. Und das ist nicht mehr ein Problem einer kleinen Randgruppe. Was sagt eine solch immense Zahl über unsere Gesellschaft aus?
Ja, also der erste Punkt ist, dass diese Zahl möglicherweise deutlich unterschätzt ist. Also diese Erhebungen, die wissenschaftlich gemacht werden können, die sind sehr ungenau und haben eine große Dunkelziffer. Das heißt, das Problem könnte noch größer einzuschätzen sein. Es ist eine gewaltige Dimension und die Zahl sagt einerseits über die Gesellschaft aus, dass wir zunehmend Fähigkeiten haben, diese Substanzen genau zu messen. Stichwort Trinkwassermessung. Und das andere heißt, dass wir eine große Durchlässigkeit haben von Substanzen, hier jetzt insbesondere Kokain oder eben auch Cannabis. Wird ja nicht alles in der Schweiz hergestellt und diese Durchlässigkeit hat ja auch mit ganz vielen politischen Grenzziehungen und Kontrollen und auch mit Abhängigkeiten zu tun. Also die Verfügbarkeit ist das andere Thema.
Mit Durchlässigkeit meinen Sie, dass man sie gewissermaßen Freihaus über die Grenzen in die Schweiz transportieren kann?
Ja, wie Freihaus, das ist die Frage, aber die Fachleute gehen davon aus, dass die Verfügbarkeit von Kokain deutlich gestiegen ist in den letzten 20 Jahren.
Weshalb ist das so?
Das eine Problem ist, dass die Konzentration des Kokains deutlich gestiegen ist in den letzten 4-5 Jahren. Das ist ein wesentlicher Faktor wegen der Gefährdung und wegen den Wirkungen der Substanz. Und das andere sind die Märkte oder die Herstellsituation in anderen Ländern. Also das Kokain wird ja nicht primär nur in der Schweiz hergestellt, sondern das wird vor allem in Südamerika wahrscheinlich zum großen Teil hergestellt. Aber auch da ist man sich nicht ganz einig.
Dass diese Droge Kokain so beliebt ist in der Schweiz, hat das etwas mit unserer Leistungskultur zu tun?
Wenn wir dem nachgehen, wer dazu neigt, Kokain einzunehmen, dann kommen wir auf diese Frage der Leistungsfähigkeit. Das Kokain ist ein Aufputschmittel, es macht wach, macht ein gutes Selbstwertgefühl, erhöht die Aktivität, verhindert den Schlaf, und das findet man dann häufiger in Berufsgruppen, die genau eine hohe Aktivität brauchen. Wenn ich jetzt da etwas auf die Zahlen hinweise, dann möchte ich darauf hinweisen, dass der große Teil von der Sucht Schweiz kommt. Die haben im Mai von diesem Jahr eine große Übersicht gemacht über Kokain in der Schweiz, und dort ist das relativ gut erarbeitet und auch aktuell. Also die Berufsgruppen, das war vorher schon bekannt, ein Teil ist Gastronomie. Dort sind Nachtschichten die Frage, also wie lang spät arbeiten die Menschen. Oft sind die Arbeitenden dort in einem hohen Druck, sind dauernd Kontakten ausgesetzt und müssen sehr schnell und sehr viel leisten. Das andere ist, dass die soziale Nähe zu den Gruppen, also im Ausgang, ist die soziale Nähe gegeben, was dazu führt, dass dort die Verfügbarkeit groß ist. Also Kunden im Restaurant treffen sich dann mit den Mitarbeitern im Service, und dann ist die Schranke, das weiterzugeben, tiefer. Eine weitere Arbeitsgruppe ist sicher der Bau. Das war bisher nicht so bekannt, aber es gibt einen großen Leistungsdruck. Es gibt oft Schichtarbeit, zum Beispiel im Tunnelbau. Das andere ist, dass manchmal die Arbeiten sehr intensiv sind, ermüden, und natürlich ist ein großer Preisdruck bei diesen Projekten, was dazu führt, dass viele Arbeitende sich dort boosten oder stimulieren mit dieser Substanz, mit dem Kokain.
Das Klischee lautete doch, dass die Kundengruppe, die Banker, die Manager, die Partyszene sind, wahrscheinlich auch, weil Kokain nicht ganz so günstig ist und man auch ein gewisses Budget haben muss, um es sich leisten zu können. Das überrascht doch jetzt, dass Sie sagen, die Gastroszene oder auch der Bau, wo die Löhne eher tief sind.
Ja, jetzt ist immer die Frage, in welcher Gegend man das genau anschaut. Also Kokainkonsum ist vor allem im Bereich der Städte vermehrt nachzuweisen, im Trinkwasser. Die dritte Gruppe, genau wie Sie gesagt haben, sind dann die Leute aus dem Finanzsektor, Börse, unter hohem Druck. Und die Frage ist ja, wie teuer ist das Kokain? Und das ist im Preis deutlich runtergekommen. Das heißt, es ist nicht mehr nur für die ganz Reichen zur Verfügung. Und das deutet wahrscheinlich auch aus, dass es eine gewisse Ausbreitung gibt dadurch.
Wenn der Preis auch gesunken ist, bedeutet das ja auch, dass das Risiko kleiner ist, diesen Stoff in die Schweiz zu schmuggeln. Bedeutet das, dass unsere Behörden die Arbeit zu wenig gut machen?
Kann ich eigentlich nicht beurteilen, wie gut die Behörden die Arbeit machen. Offenbar funktioniert das nicht, dass eine illegale Substanz so gut verfügbar ist.
Ich habe dazu eine ganz kleine Geschichte aus eigener Erfahrung. Ich musste einmal eine Reportage über Drögler machen, also über die Konsumenten. Und die sagten, sie beliefern die Staatsanwaltschaft. Diese würden jeweils 200 Gramm über Weihnachten bei ihnen bestellen. Also die Konsumenten an der untersten Botenschicht versorgt die Staatsanwaltschaft, also die Strafverfolgungsbehörde selbst. Würde Sie eine solche Geschichte verwundern, wenn sie stimmt?
Es würde mich nicht verwundern, wenn sie stimmt, denn eine solche Verfügbarkeit ist eigentlich nur möglich, wenn gewisse Schwachstellen ausgenutzt werden, sprich Korruption. Und wahrscheinlich ist der Handel mit Kokain eines der lukrativsten Geschäfte, und da werden viele Leute wahrscheinlich teilhaben, und das macht dieses Kontrollnetz etwas löchrig.
Wenn Sie sich bei Ihren Patienten erkundigen, was sagen Sie so, woher holen Sie diesen Stoff, wenn Sie etwas über Ihre Kreise verraten? Wo werden die getriggert?
Die Patienten erzählen nicht, wo sie den Stoff herkriegen, weil sie wissen, dass das gefährlich ist für sie, wenn sie die Quellen verraten. Erstens haben sie dann keinen Stoff mehr, und zweitens sind diese Szenen, wo Drogen konsumiert und gehandelt werden, sind sehr geschlossene Systeme. Und dort braucht es viel Zeit, um dort hineinzukommen. Also wird man nicht ohne weiteres wissen, woher das kommt. Die meisten sagen dann einfach, es kommt von der Gasse und das können sie ausprobieren im Ausgang. Das ist offenbar schon nicht so schwierig.
Aber die freikommen möchten, sie werden ihnen raten, sich von diesen Plätzen fernzuhalten, um nicht in Versuchung zu geraten.
Ja, das ist eine gute Frage. Die zielt ja eigentlich in Richtung Behandlung oder was kann man machen, wenn jemand Kokainprobleme hat? Oder ist eine Empfehlung, nicht in so Kreise zu gehen? Natürlich, nur funktioniert das nicht so gut, weil genau das Problem mit den Drogen und vor allem mit den illegalen Drogen ist ja der soziale Faktor. Diese Konsumenten treffen sich oft in bekannten sozialen Netzen und man vertraut, man teilt und man kommt eigentlich erst rein, wenn man mitteilt und mit in das Vertrauen reinkommt. Also es wird zuerst verteilt und wenn man dann konsumiert hat, ist man auch dabei. Und damit wird dieses Netz etwas grösser, aber es bedingt auch, dass man beweist, dass man dazugehört. Und das ist dann eben genau das Problem. Wie kann man jemandem raten, nicht in diese Kreise zu kommen? Und oft sind sie ja schon drin, wenn sie Behandlung aufsuchen, weil die meisten Patienten eigentlich zu spät Unterstützung anfordern.
Und irgendwann kippt der Kokainkonsum so, dass die Leute krank werden und bei ihnen landen. Wann kippt es? Es wird ja nicht als wirklich gefährliche Droge zunächst wahrgenommen.
Ja, es gibt sehr unterschiedliche Konsummuster. Es gibt einen großen Teil der Konsumenten, die regelmäßig konsumieren. Typischerweise fängt die Karriere so zwischen 17 und 19 Jahren an, also nicht ganz früh und nicht sehr alt, in dem Moment, wo die sozialen Gruppen, die Peer Group entsteht. Und dann führt es zu einer, je nachdem, entweder sehr schnell, sehr hohen Konsum, also täglich, oder es gibt auch andere, die das moderat machen und einmal im Monat, zweimal im Monat konsumieren. Und je nachdem, wie oft die Substanz konsumiert wird, hat das natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen auf die Psyche oder auf den Körper oder auf das Sozialverhalten.
Ja, was macht das denn konkret aus, wenn man es länger konsumiert, auf den Körper und auch auf die Beziehungen?
Also die Langzeitrisiken beim Kokainkonsum hängen davon ab, wie man das einnimmt. Also ich denke, das ist bekannt, dass man das schnupfen kann, je nach Form, oder auch rauchen kann oder auch intravenös injizieren kann. Und diese drei verschiedenen Formen haben ganz unterschiedliche Risiken. Also das Körperliche ist bei allen gleich, dass es am Anfang den Blutdruck steigen lässt, die Aktivität erhöht, das habe ich schon gesagt. Wenn man das injiziert, ist es ziemlich heikel, wenn der injizierte Stoff nicht flüssig ist, also alles, was ins Gefäßsystem kommt und mit Stückchen ist, also wenn das nicht wirklich flüssig ist, dann gibt es Mikroinfarkte und Blutgefäßverstopfungen, die dann zu Schäden führen können, Hirninfarkt, Blindheit, je nachdem, wo das passiert, ist das ziemlich dramatisch. Wenn man das länger einnimmt, gibt es sicher ein größeres Risiko von Hirnblutungen, Herzinfarkte, Herzüberlastung. Das sind die körperlichen Schäden im Großen zusammengefasst. Psychisch ist das sehr unterschiedlich, weil es sehr von der Situation abhängt, in welcher die konsumierende Person ist. Alle psychischen Krankheiten können eintreten. Depression, Suizidalität, Psychose, Panik, Angstattacken, das sind alle diese Dinge, die man im Rausch, in der akuten Vergiftung sieht. Das kann auch eintreten. Und wann genau der Tipping Point ist, das ist sehr unterschiedlich, hängt sehr von der Verfassung und vom Körper und von der Art des Konsums ab. Häufig wird es ja als Mischkonsum eingenommen im Zusammenhang mit Alkohol oder eben mit Cannabis. Sie haben am Anfang darauf hingewiesen. Die Idee ist ja, dass das Kokain wach macht und der Alkohol beruhigt. Und wenn man da etwas Erfahrung hat, kann man das etwas dosieren und hält dann typischerweise an einer Party länger durch.
Wenn Sie jetzt sagen, Kokain macht wach, würden Sie abraten? Oder wach sein im Verkehr und klar im Kopf sein, ist das nicht etwas, was sogar förderlich wäre?
Sie haben die gute Richtung. Eine weitere Berufsgruppe, das sind die Fernfahrer. Genau wegen diesem Grund, dass das Kokain macht wach. Wenn man das gut dosiert, ist es effizient. Das Problem ist natürlich, also es ist eine illegale Substanz, also sollte nicht in eine Polizeikontrolle geraten. Wenn das gut dosiert ist, ist die Aufmerksamkeit sicher besser. Nur was heißt gut dosiert? Und je nachdem wird die Dosierung so sein, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Und das ist genau das Problem. Wenn man im Kokainrausch ist, ist die Einschätzung der Realität eine andere. Man überschätzt sich selber, eine gewisse Aggressivität. Die Einschätzung der Folgen und Konsequenzen ist ganz eine andere. Also es geht sowieso nicht. Es ist eine illegale Substanz und das gehört nicht in den Verkehr.
Wann merken die Patienten, sie haben tatsächlich ein Problem, ich brauche Hilfe? Sind das diejenigen Konsumenten, die im Verkehr eben aufgeflogen sind und ihnen zugewiesen werden, oder kommen die irgend an einem Punkt, wo sie merken, ich habe das Leben nicht mehr im Griff?
Die typische Karriere fängt ja eher so in der Peer Group an, im Sozialen, um die Schwelle zu senken. Und das wird oft eine längere Zeit gemeinsam konsumiert. Und da ist eigentlich noch das Gleichgewicht erhalten. Wenn es dann länger geht, kommt es oft zur Situation, dass sich jemand unwohl fühlt, weil die Entzugserscheinungen dann dramatisch werden, das Stresssystem aktivieren und damit Unsicherheit auslöst. Und weil das sehr unangenehm ist und man oft als Konsument nicht weiß, wo das herkommt, wird das gar nicht auf die Substanz zurückgeführt, sondern das sind so diffuse Unlustgefühle, Stressreaktionen, die man eigentlich in vielen Situationen auch sonst kennt. Und genau das ist das Gefährliche, weil man eigentlich denkt, ja, man sei selber schuld, wenn es nicht läuft, und erst sehr spät merkt, dass es eigentlich mit dem Konsum zu tun haben könnte. Und das ist genau der schwierige Moment, zu merken, ja, jetzt brauche ich Hilfe. Und das geht dann ans Selbstwertgefühl, oder? Kokain hilft ja, sich selbstständiger und selbstbewusster zu fühlen. Wenn man dann das nicht mehr hat oder im Entzug ist, dann passiert die Gegenreaktion, dann ist man eben ängstlich und nicht selbstsicher und dann wird man sich schämen, Hilfe zu holen. Und genau das ist der schwierige Teil. Wie kommt man an die Menschen, die sich schämen, damit man dann das Problem benennen kann? Und wenn man es benennen kann, kann man ja dann auch schauen, was gibt es für Möglichkeiten, mit dem umzugehen.
Früher war ja die Drogenbeschaffungskriminalität ein großes Thema. Auch viele Leute haben Geld gebraucht, um ihren Konsum finanzieren zu können. Sind die Schweizer heute genügend reich, dass man es in diesem Ausmaß machen kann?
Ja, ich denke, sie spielen ja auf die Heroinszene an. Das ist eine ganz andere Situation, oder? Das Heroin führt sehr viel schneller zu einem Abbruch der sozialen Fähigkeiten und führt dann zu Arbeitsunfähigkeit oder zu existenziellen Schwierigkeiten. Das war ja die Problematik in den 80er, 90er Jahren. Das Kokain braucht in der Regel länger, bis jemand sozial auffällig wird. Abgesehen vom Moment, wo man das konsumiert. Aber sonst merkt man das nicht wirklich. Und das führt dazu, dass die Arbeitsfähigkeit erhalten bleibt. Die meisten Kokainkonsumenten sind arbeitsfähig, bis zu 80%. War bei den Opiat-Fragen war das anders, da waren die wenigen Dauerkonsumenten arbeitsfähig. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass andere Schichten, wir haben das vorher angesprochen, dass die arbeitenden Schichten oft das Kokain konsumieren. Dadurch haben sie Geld. Und dann ist der andere Punkt, ist die Preisfrage und die Verfügbarkeit oder auf dem Markt. Und das ist nicht mehr so teuer, regelmäßig Kokain zu konsumieren.
Würden Sie sagen, um damit jetzt auch auf die zweite Droge, die wir eingangs angesprochen haben, auf Cannabis zu kommen, würden Sie sagen, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist und Kokainkonsumenten die ähnlichen Gruppen, Peergroups haben, die Sie finden in Ihren Kreisen, in denen Sie diese Drogen konsumieren können? Sind das die ähnlichen Kanäle?
Ja, das ist eine gewagte Hypothese, die ich nicht bestätigen möchte. Die Zugänglichkeit zu verschiedenen Drogen ist sehr unterschiedlich. Das kann von Gemeinde zu Gemeinde anders aussehen. Oder Schulhofszenen sind sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die das problemlos hinkriegen, andere haben große Probleme. Also das ist sehr milieuabhängig. Dann sind die Menschen, die Cannabis konsumieren und die auf Kokain ansprechen, nicht unbedingt der gleiche Charaktertyp. Kann sein, dass man das später kombiniert. Aber Kokain und Cannabis sind etwas gegensätzlich. Das Cannabis macht eher still, ruhig und sozial etwas zurückgezogen. Und das Kokain macht das andere, dass man aktiv ist, man will gesehen werden, man geht in die Gesellschaft. Und das sind nicht die gleichen Typen, die primär darauf ansprechen.
Es sind viele Jugendliche, die Cannabis rauchen. Man schmeckt es dann in den Parks und in den öffentlichen Lokalitäten und Umgebungen. Wie gefährlich halten Sie diese Entwicklung, der steigende Cannabiskonsum in der Schweiz?
Meine Haltung als Psychiater, ich bin doch nicht mehr ganz der Jüngste, ich wäre vorsichtig mit Cannabiskonsum für Menschen, die psychisch verletzlich sind oder die psychisch nicht ganz stabil sind. Dort ist es je nach Menge ziemlich problematisch. Es kann zu Abhängigkeit führen mit zum Teil Veränderung der Wirklichkeitsvorstellungen bis zu Ängsten, Psychosen. Also das ist gut bekannt und das ist das größte Problem. Das andere ist, wenn man psychisch nicht stabil ist, ist die Anhedonie, das heißt die mangelnde Kraft, die mangelnde Initiative, das mir ist alles egal Gefühl. Beim Langzeitkonsum ist das sehr gefährlich und in der heutigen Zeit für die Jugendlichen nicht unbedingt förderlich.
Jetzt sind ja Jugendliche in einer Entwicklungsphase, Gehirnentwicklungsphase, vielleicht Pubertät, Spätpubertät. Da ist die Psyche oft nicht wirklich stabil, würde man doch auch sagen können. Aus Laiensicht ist hier der Cannabiskonsum besonders bedenklich.
Ich denke, die Anpassungsvorgänge, die in der Pubertät und im jungen Erwachsenenalter wichtig sind, die fordern uns alle heraus. Und die meisten Menschen, die kriegen das hin. Also ich denke, es sind gut 80%, die das auch jetzt gut hinkriegen. Und diejenigen, die näher an der Suchtproblematik sind, haben oft auch gewisse Schwierigkeiten oder Vorerkrankungen oder eine Prädisposition. Und diese sind in den meisten Gesellschaften um die 5 bis 10 bis 15%. Also das haben wir immer. Und dann hängt es davon ab, in welcher Konstellation welche Substanzen verfügbar sind. Und ich finde persönlich, dass das ihre Entwicklung für ein Gehirn nicht gut ist, Cannabis zu konsumieren. Und nein, ich bin auch nicht jemand, der die Verantwortung den Menschen abnehmen möchte. Also ich denke, das müssen wir als Individuen schon selber herausfinden, was uns gut tut und was nicht. Also da habe ich mit vielen Menschen zu tun und es wäre nicht an mir, das zu beurteilen oder urteilen zu wollen. Und als Arzt schon gar nicht.
Mitten in dieses Kräfteziehen zwischen liberaler und repressiver Drogenpolitik geht jetzt natürlich St. Gallen einen speziellen Weg. Die haben eine Studie lanciert mit 5000 Probanden. Cannabis soll legal an erwachsene Konsumenten abgegeben werden, teilweise auch per Post. Jetzt, wenn man eine solche Studie macht, eigentlich die Intention ist ja schon im Vornherein klar, es soll irgendwie zu einer Legalisierung dieser Droge führen. Ist eine solche Studie aus psychiatrischer Sicht ein sinnvoller Versuch, Kontrolle zu gewinnen, oder ist es ein Signal der Verharmlosung dieser Droge?
Also aus der Suchtbehandlung wissen wir, dass gewisse Substanzen, wenn sie legalisiert sind oder kontrolliert abgegeben werden, wissen wir, dass man doch einige Patienten gut unterstützen kann. Bei den Opiaten hat man das in den 90er und 2000er Jahren recht gut hingekriegt, dass man die Schwerstabhängigen von der Szene weggebracht hat mit der kontrollierten Heroinabgabe. Dort hat das funktioniert und das Heroin ist nach wie vor nicht legalisiert. Also das ist die eine Behauptung. Beim Cannabis sind wir in einer etwas anderen Situation, denke ich. Die Verfügbarkeit ist schwieriger zu regulieren als bei den Opiaten.
Ja, schwieriger, weil es jeder selber züchten kann auf dem Balkon gewissermaßen, nicht?
Genau, oder? Und der Alkohol konnte man in den 20er Jahren vom vorherigen Jahrhundert, hat man das auch verboten in Amerika. Und was war der Erfolg, oder? Es wurde nicht weniger konsumiert, sondern das ist an anderen Orten hergestellt worden, wenn das selber auch machbar ist. Und beim Cannabis ist immer die Frage, oder ist es ein Schritt in Richtung Legalisierung? Das ist die gesellschaftliche Frage, die wir alle gemeinsam entscheiden müssen. Medizinisch ist das nicht das größte Problem, das wir haben. Also wenn wir vorher von Kokain gesprochen haben, Cannabis ist im großen Stil nicht in der gleichen Gefährlichkeit. Da wage ich jetzt eine etwas steile Behauptung. Aus meiner Sicht ist das Problem für die Einzelnen weniger heikel. Für Einzelne natürlich nicht. Für Einzelne ist auch Cannabis sehr, sehr schädlich.
Wahrscheinlich würde auch der Lehrmeister da jetzt Protest einlegen, wenn er am Montagmorgen den vergiften Lehrling im Betrieb hat, oder?
Ja, wenn der Lehrmeister das merkt, wäre das mal gut und den Jüngling anspricht. Also ich denke, das ist das Problem. Beim Alkohol, beim Cannabis, auch beim Kokain, das merkt man von außen nicht unbedingt. Und wenn man es merkt, ist es oft zu spät. Also das ist das größte Problem und ich denke, das wäre für die Erwachsenen, die Lehrer, die Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, wäre das sehr wichtig, gutes Vertrauen zu haben, offen, aber auch klar zu sein und die Leute anzusprechen. Das ist der wichtigste Teil der Prävention und ich denke, da macht man am meisten Sinnvolles für die jungen Leute. Und bei Ihrer Frage, ich kann das nicht beantworten. Ich persönlich finde es nicht sinnvoll, das zu legalisieren. Ich finde es auch nicht sinnvoll, das im großen Stil herauszufinden. Also eine Studie zu machen. Es gibt gewisse Einsatzgebiete fürs Cannabis, die man schon berücksichtigen muss. Die Schmerzbehandlung funktioniert relativ gut. Die beruhigende Wirkung vom Cannabis ist unter speziellen Bedingungen auch sehr hilfreich. Aber dann im großen Stil dies zu legalisieren, finde ich persönlich eher nicht so sinnvoll.
Schlussfrage, eine ganz konkrete Frage. Wenn der Staat die Drogen legal an die Erwachsenen abgibt, was sagt dann eine Mutter, wenn ihr 12-jähriges Kind dann sagt, aber Cannabis ist doch erlaubt? Was soll ich dem Kind sagen?
Die Eltern haben heute eine große Verantwortung, ihre Kinder in die aktuelle Welt einzuführen. Und die Mutter sollte einerseits die Realität kennen und wissen, was Cannabis ist, das dem Kind auch vermitteln. Und das andere ist ja die Authentizität, also die Echtheit der Eltern. Und die Kinder, die lernen vor allem am Verhalten und weniger an der Information. Und wenn die Mutter selber dann das auch nicht konsumiert, dem Kind das so vermittelt und noch eine gute Beziehung zum Kind hat, dann sind die Chancen sehr klein, dass es dann Probleme mit dem Cannabis gibt.
Das waren die Einschätzungen, meine Damen und Herren, zum Cannabis und zum Kokainkonsum von Thierry Demeron. Thierry Demeron, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns in die Sendung gekommen sind.
Das ist gern geschehen.
Ein Schweizer Nischenmedium sorgt seit Monaten mit seiner israelkritischen bis israelfeindlichen Berichterstattung für Aufsehen, das Online-Medium Baba News. Die Redaktoren wollen dabei nicht beobachten und beschreiben, vielmehr einordnen und kommentieren. Das Medium gilt weniger als journalistisch, eher als aktivistisch. Und das Besondere daran, Baba News hat dafür öffentliche Gelder erhalten. Bis es zu Entgleisungen und Verharmlosungen nach dem Terrorakt der Hamas vom 7. Oktober 2023 gegen Israel gekommen ist. Was ist Baba News für ein Medium? Welche öffentliche Unterstützung erhält das Portal tatsächlich? Und welche Rolle spielt die Politik? Darüber spreche ich mit Tobias Infortuna. Er ist Zürcher Kantonsrat, seit 2024 im Bildungsrat der Zürcher SVP und hat sich intensiv mit Baba News befasst. Herzlich willkommen, Tobias Infortuna, in der Sendung Schweizer Stunde.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Infortuna, weshalb hat Sie ausgerechnet Baba News beschäftigt?
Ich wurde im Jahr 2023 im Oktober auf Baba News aufmerksam gemacht, und zwar gerade nach diesen schrecklichen Terrorattacken der Hamas auf die israelische Bevölkerung. Da wurde mir gesagt, geh das mal anschauen, Baba News, die berichten auf ganz schlimme Art und Weise über diesen Terror. Und das habe ich dann gemacht und tatsächlich auf Baba News fand eine regelrechte Verharmlosung statt dieses Terrors, wie man ihn auch aus anderen linken Medien kannte. Aber hier kam noch Hass und Hetze dazu. Also es war das bekannte, Terror muss man ablehnen und dann das große Aber, weil Israel ein Apartheidstaat sei und ein Kolonialstaat und eine Besatzungsmacht, müsse man ja irgendwie Verständnis haben, dass die anderen sich damit Terror wehren. Das hat man häufig gehört damals, aber bei Baba News war es wirklich verbunden mit einer starken Hass und Hetze gegen Israel. Und ich habe dann erfahren, dass Baba News öffentliche Gelder erhält, und das fand ich dann zu viel. Man darf seine Meinung kundtun, ich bin ein großer Freund der Meinungsfreiheit, aber wenn es dann auch verbunden ist mit Hass und Hetze, da darf einfach kein Geld der Öffentlichkeit fließen. Und darum hatte ich eine Anfrage gemacht, wie viel Geld bezahlt der Kanton Zürich dieser Baba News und wieso überhaupt?
Was hat der Kanton Zürich bezahlt?
Nach ein paar Monaten kam die Antwort der Regierung und die hat gesagt, wir haben 15.000 Franken bezahlt im Rahmen eines Integrationsprojektes. Und das ist fast schon lustig, wenn es nicht traurig wäre. Man hat Baba News Geld bezahlt, damit sie in Schulklassen vorbeigehen, um über Hass und Hetze zu informieren, um die Kinder auf Hass zu sensibilisieren. Ausgerechnet Baba News, das selber Hass und Hetze betreibt, ging also in Zürcher Schulhäuser, um die Kinder aufzuklären in diesem Bezug.
Es gibt einige Leute, die verharmlosen oder die einfach die Nachrichtenlage verschleiern, was in Israel passiert. Man kann eingreifen oder nicht, aber erinnern Sie sich noch an diesen Moment, als Sie dachten, hier muss ich jetzt wirklich in die Tasten greifen, hier muss ich politisch aktiv werden.
Ja, wir kennen das ja alle, diese Verharmlosungen. Wir hören das jeden Tag. Aber dort habe ich gesehen, bei Baba News selbst, dass sie Geld erhalten von der öffentlichen Hand. Und da habe ich gedacht, das geht jetzt zu weit. Wir haben sowieso schon ein Problem mit unseren zwangsgebührenfinanzierten Medien, die politisch links liegen. Aber wenn es dann noch so deutlich Hass und Hetze hat dabei, da dachte ich, da darf wirklich kein Steuergeld fließen. Und darum habe ich die Anfrage gemacht, weil das fand ich, das geht zu weit. Da hat Baba News, eigentlich ein Sender, der sich ursprünglich mit den Themen Migration beschäftigt hat. Baba News gibt es seit 6 oder 7 Jahren. Aber nach diesem Oktober 2023 wurde Baba News eigentlich wirklich zum Sprachrohr des radikalen Islams und hat die gleiche Wortwahl verwendet wie die Terroristen. Israel sei Apartheidstaat und betreibe Genozid und so weiter. Und das war wirklich zu viel meiner Meinung nach. Und ich wollte wissen, muss das wirklich sein, dass das Steuergeld zu so einem Medium fließt?
Sie müssen ja eigentlich einen ausgesprochenen Riecher gehabt haben, denn Baba News ist ein Medium mit Hauptsitz in Bern und es ist nicht selbstverständlich, dass ein anderer Kanton sein Geld, sein Integrationsgeld in einen anderen Kanton verschiebt. Wie sind Sie überhaupt darauf gekommen, dass Zürich Baba News sponsoren könnte?
Ja, das hat mich selbst überrascht. Ich habe das auf der Webseite von Baba News gelesen. Die haben da öffentlich bekannt gemacht, wer ihre Geldgeber sind. Und da war auch der Kanton Zürich aufgeführt. Und das war im Rahmen damals, das Geld aus dem Kanton Zürich, dieses eben genannten Integrationsprojektes mit den Schulen. Und bei den Themen Integration, Migration, da sprudelt natürlich das Geld nur so. Und da wird in alle Richtungen Geld verteilt. Darum, wenn man sich bewirbt, denke ich, dann hat man gute Chancen, dass man auch berücksichtigt wird, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. Gerade bei Regierungen, in denen linke Politiker sitzen, da kommt man sicher schnell einmal zum Zug.
Also das war für Sie auch naheliegend, dass ausgerechnet die Stadt Zürich dieses Projekt unterstützt?
Ja, in meinem Fall habe ich mich um den Kanton Zürich gekümmert, aber ich denke, die Stadt Zürich, die hat auch Geld gesprochen, ja. Das habe ich nicht abgeklärt, aber ich denke, ich habe es auch gelesen, die Stadt Zürich hat auch Geld gesprochen, aber bei mir ging es um den Kanton, weil ich ja im Kantonsrat sitze.
Weshalb erhalten rechte Sender weniger öffentliche Gelder?
Ich denke, das ist die politische Ausrichtung, auch wenn es in unseren Regierungen auch rechte Politiker sitzen hat, haben wir das Konkordanzsystem und die Mehrheit, meistens sind es 7 Leute, die Mehrheit entscheidet und die Mehrheit ist halt so ziemlich überall Mitte-Links und dann wird das Geld halt auch nach Mitte-Links verteilt. Das wundert mich eigentlich nicht.
Der Zürcher Regierungsrat hat dann festgehalten, dass er keine Projekte von Baba News mehr unterstützt. Auch der Kanton Bern, der Geld gesprochen hat, hat seine Zusammenarbeit nach den Sendungen beendet. Ist das für Sie ein Erfolg?
Ich glaube nicht, dass das mein Erfolg ist. Die haben das unabhängig von meiner Anfrage abgeklärt. Ich weiß, damals noch Ende 2023 hat auch Bern diskutiert, wollen wir überhaupt noch das Geld Baba News geben? Und dann haben sie das in mehreren Tranchen ausbezahlt, weil es offenbar schon politisch gesprochen war. Aber es gab eine Diskussion damals. Aber ich bin froh, dass inzwischen kein Geld mehr fließt. Man kann weiterhin diese Workshops für Schulen buchen, aber das müsste dann jede Schule selbst für sich bezahlen. Aber ich hoffe mal, es macht keine Schule da mit. Aber das weiß ich nicht. Die Schulen sind auf Gemeindeebene organisiert in der Schweiz und da kann jede Gemeinde so dann verfahren, wie sie möchte.
Wo ziehen Sie ganz grundsätzlich die Grenze? Darf der Staat Medien überhaupt finanziell unterstützen?
Wenn es nach mir ginge, dann lieber nicht. Und wenn schon eine Unterstützung stattfindet, dann muss die unbedingt politisch neutral sein und keinesfalls gegen irgendeine Gruppe Hetze betreiben, weder politisch rechts noch politisch links und auch gegen keine anderen Völker und Länder. Das führt zu weit.
Offenbar war ja die Stellungnahme von Baba News zum Hamas-Terror vom 7. Oktober der eigentliche Wendepunkt in der Wahrnehmung. Damals ist das Medium erstmals öffentlich aufgekommen. Was hat Sie an der Berichterstattung dort am meisten irritiert?
Ja, ich hatte tatsächlich vor diesem Oktober 2023, vor den Terrorattacken, noch nie von Baba News gehört. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, habe mich dort eingelesen und dann bin ich wirklich erschrocken, weil offenbar früher Baba News sich um Themen wie Migration gekümmert hat, um Einwanderer, um Podcasts zu diesen Themen veröffentlicht hat. Aber seit dem Oktober 23 haben sie sich dann wirklich auf dieses Narrativ eingeschossen, dass Israel ein ganz furchtbarer Staat ist. Und sie haben da diese Wörter von Terrororganisationen fast eins zu eins übernommen. Und seither führen sie das auch so fort. Also es kommt mir vor, als sei Baba News seither nur noch das Sprachrohr des politischen radikalen Islams. Und die anderen Themen, die sind gegen den Hintergrund gerückt. Sie sind weiterhin links politisch tätig, aber immer wieder das Thema Islam und eben aus radikaler Sicht. Und das finde ich bedenklich.
Apartheidstaat, Genozid, das sind Begriffe, die regelmäßig bei Baba News fallen. Weshalb halten Sie diese Begriffe für problematisch?
Wenn man diese Begriffe verwendet, einfach so inflationär, dann verlieren sie ihre Bedeutung komplett. Das sind ganz schlimme Handlungen, die damit verbunden sind, mit Genozid, mit Apartheid. Das darf nicht mehr passieren. Aber wenn man das für alles und jeden anwendet, dann verlieren sie ihren Schrecken, diese ganzen Wörter, ihre ganze Bedeutung. Und das sollte nicht passieren.
Findet man bei Baba News, das sich ja explizit gegen Hass und Hetze positioniert, auch Kritik gegen die Hass und Hetze, die gegen Juden ausgeht, also Hamas-Hetze, die auch zigfach in den Schulbüchern der Hamas-Behörden, der Palästinenser-Behörden zu finden ist, Juden ausradieren, Juden töten, ist das auch thematisiert worden, wenn man gegen Hass und Hetze ist, so wie Baba News das eigentlich postuliert?
Also das wäre mir nicht aufgefallen, dass Baba News auch dieses Thema thematisiert hätte, Hass und Hetze gegen Juden. Ich habe auch nicht jedes Detail gelesen von Baba News oder zugehört. Vielleicht ist das irgendwo erhältlich, aber mir ist es nicht aufgefallen. Mir ist wirklich nur diese Hass und Hetze gegen Israel immer wieder aufgefallen. Da kann man über die Jahre zurückblättern. Es kommt immer wieder, jetzt auch gerade beim European Song Contest, wo Baba News gefordert hat, Israel dürfe nicht mitmachen und dann wieder das ganze Thema wiederholt mit den gleichen Wörtern, Israel sei Kriegstreiber und betreibe Genozid. Und das mit dem Apartheidstaat, das kam immer wieder bei jeder Möglichkeit, die sich geboten hat, hat sich Baba News auf dieses Thema eingeschossen, auf Israel einzuprügeln, wo immer es nur irgendwie möglich ist. Aber andere Kritik von Hass und Hetze von einer anderen Seite, das ist mir nicht aufgefallen, dass das kritisiert würde.
Weshalb, glauben Sie, hat sich dieser Sender in dieser Frage so eindeutig positioniert?
Das habe ich mich auch gefragt. Das kommt wahrscheinlich damit, dass der Sender sich mit Migration beschäftigt hat, immer wieder auch Leute zur Sprache kommen mit muslimischem Hintergrund. Das ist auch jetzt ein ganz großes Thema mit der Kopftuchdebatte, die wir haben. Ich habe da einen Vorstoß eingereicht, dass die Kopftücher an unseren öffentlichen Schulen verboten werden für Lehrerinnen und für Schülerinnen. Und diese Themen sind auch schon Baba News zu Ohren gekommen und sie positionieren sich da ganz klar natürlich auf der Seite, das Kopftuch muss erlaubt sein. Andererseits bedienen sie natürlich auch die linken Wünsche nach Frauenrechten und Gleichberechtigung. Aber handherum, wenn es ums Kopftuch geht, dann wird das völlig umgedreht und die Leute, die das Kopftuch kritisieren, würden das angeblich nur machen, weil sie Frauen hassen. So hat das Baba News umgekehrt. Also sie nehmen wirklich immer die Position ein des radikalen Islams, sogar bei den Themen wie Frauenrechten, die ja eigentlich ganz anders gewickelt sind, als Frauen sollen unterdrückt werden und degradiert werden, was das Kopftuch ja macht.
Seit dem 7. Oktober ist es einfach offenkundiger geworden und es wird häufiger diskutiert, dass die politische Linke einen blinden Fleck genau in diesen Fragen hat. Und es wird auch gesagt, dass die Nichtnomination des Ständerats Daniel Josic von der SP mit der Judenfeindlichkeit oder mit einem versteckten Antisemitismus zu tun hat. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ich denke, bei den sozialdemokratischen Parteien hat inzwischen wirklich eine junge Mannschaft das Ruder übernommen, die von den Jusos kommen, den Jungsozialisten, die viel stärker noch links sind als die älteren Sozialdemokraten. Und das hat sicher einen großen Einfluss auf dieses ganze Thema auch mit Islam und Israel. Zum Beispiel hat die Sozialdemokratische Partei der Schweiz hat das Kopftuch immer abgelehnt. Sie sagten, das sei frauenverachtend. Und seit kurzer Zeit, seit einem Monat oder so, wurde dieser Passus im Parteiprogramm gestrichen. Und jetzt finden sie das Kopftuch eine ganz tolle Sache und sie finden das unterstützenswert. Ich denke, das hat wirklich mit einem Generationenwechsel zu tun. Jetzt kommen die Jungen, die vielleicht auch nicht all diese extremen linken Positionen miterlebt haben, was passiert ist mit der Sowjetunion, mit der DDR und so weiter. Und jetzt wieder diesen Traumträumen vom gerechten Sozialismus und eine ganz, ganz stark linke Linie fahren, wie es seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen ist.
Die Linke argumentiert ja in der Kopftuchdebatte, in die sie sich jetzt auch eingearbeitet haben, dass das ein Freiheitsbekenntnis sei, dass die Frauen in der Kleiderwahl frei sein dürften. Können Sie dieser Argumentation etwas abgewinnen?
Nein, es ist nicht einfach ein Kleidungsstück. Da wurde ja vor 10 Jahren bis vor Bundesgericht gegangen, um sich bestätigen zu lassen, dass es nicht nur ein Kleidungsstück sei, sondern religiöser Ausdruck. Weil wenn es nur ein Kleidungsstück wäre, dann könnte man es in der Schule verbieten wie eine Baseballkappe. Aber da wurde ja extra vom Bundesgericht sich bestätigt lassen, dass es eben wirklich religiöser Ausdruck sei. Die Frau hat sich zurückzunehmen. Die Frau ist Mensch zweiter Klasse, sie hat sich zu verhüllen. Und wenn eine Frau das freiwillig machen möchte, dann darf sie das natürlich. Es gibt viele Frauen, die tragen das Kopftuch freiwillig. Aber das so darzustellen, als ob es ein Zeichen der Stärke wäre, das finde ich völlig verfehlt. Es ist einfach dann eine freiwillige Unterwerfung. Eine Frau gibt mit dem Kopftuch zu verstehen, sie ist einverstanden damit, dass die Frau eigentlich Mensch zweiter Klasse ist. Darum, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, dass das Kopftuch eine tolle Sache sei und die Frauen würden sich freuen, das zu tragen. Es ist ganz klar ein Zeichen von Unterdrückung und von Frauenverachtung.
Sie sind ja in der Bildungskommission der SVP Zürich. Und jetzt kommen Organisationen wie Baba News, man dürfte wohl auch sagen Lobbyorganisationen, in die Schulen mit Workshops. Was geht da in Ihnen vor als Bildungspolitiker?
Ja, ich bin auch noch in der Bildungskommission des Kantonsrates tätig. Und zum Glück ist mir seither nichts mehr so zu Ohren gekommen, dass solche radikalen Leute wie von Baba News dann in die Schulhäuser gehen und dortige Themen und Thesen vertreten. Was mir häufiger zu Ohren gekommen ist, was mir auch Eltern immer melden, sind, dass Genderorganisationen in Schulhäuser gehen und dort die Kinder in erster Linie aufklären, aber dann halt auch mit auf den Weg geben, dass sie ja noch sich aussuchen könnten, ob sie Bub oder Mädchen seien und dass es die Möglichkeit gäbe von Pubertätsblockern und all diese Themen, das habe ich schon häufig gehört von Eltern. Und dort ist das Problem, dass wenn solche Organisationen in die Schule kommen und Aufklärung oder Sexualunterricht den Schülern beibringen, dann darf nicht einmal der Lehrer anwesend sein im Klassenzimmer. Also die sind dann mit den Kindern allein und das finde ich sehr problematisch. Aber mit betreffend Islamthemen ist mir so etwas nicht zu Ohren gekommen. Es gibt es natürlich im Unterricht, dass man die Religion behandelt und dann kommt jede Religion an die Reihe. Aber dass aktiv wirklich etwas betrieben wurde im Sinn von Hass und Hetze, das wäre mir nicht bekannt.
Nun gut. Die staatlichen Behörden haben ja vielleicht großmehrheitlich jetzt die Gelder gesperrt. Es war offenkundig, dass das nicht mehr staatlich unterstützt werden kann, dieses Programm von Baba News. Und Sie haben das Programm weiterhin angesehen. Haben die Redaktoren etwas daraus gelernt?
Nein, in keinster Weise. Das geht genau gleich weiter wie eh und je. Gerade kürzlich gab es einen Terroranschlag in Winterthur, wo ein Mann, der Allahu Akbar schrie, mit dem Messer auf Leute losging. Und sofort war der Baba News zur Stelle und hat gesagt, ja, das war einfach ein psychisch kranker Mann und man darf das jetzt nicht übertreiben. Das ist auch so typisch, immer wenn so etwas passiert im Namen des Islams, dann heißt es immer, der Mann war psychisch krank. Aber es gibt einfach keine Leute, die durch die Straße rennen mit Messern und auf Leute losgehen und rufen, ich mache das im Namen des Christentums oder im Namen des Judentums. Das habe ich einfach noch nie gehört. Es sind immer Leute, die sich radikalisiert haben im Sinne des Islam. Und Baba News, immer wenn irgendwie möglich, nehmen sie Position ein für den radikalen Islam. Das hat sich jetzt überhaupt nicht geändert seit der Kritik, seitdem, dass offenbar keine Gelder mehr gesprochen werden. Sie suchen jetzt Gelder auf andere Weise. Man kann spenden, man kann Mitglied werden bei Baba News. Sie verkaufen Free Palestine, Pullover und solche Sachen, um Geld zu bekommen. Aber das Programm geändert wurde ganz sicher nicht.
Reden wir doch mal über Aktivismus und Journalismus. Mir ist aufgefallen, dass sich Baba News als Magazin bezeichnet, das preisgekrönt sei. Also als Newsportal einen Preis erhalten hat und das suggeriert, es sei ein journalistischer Preis. Den gibt es aber nicht. Vielmehr haben die Protagonisten für ihr Engagement einen Sozialpreis erhalten. Darf so etwas unter Werbefreiheit abgebucht werden oder finden Sie das schon unlauter?
Ja, ich denke, das darf man noch als Freiheit bezeichnen. Ja, sie haben einen Preis bekommen, aber das war wahrscheinlich schon eine Weile her, als sie sich noch vor allem mit den Themen Migration beschäftigten. Und dann wurden sie wahrscheinlich gelobt, weil sie versuchen, Leute mit Migrationshintergrund eine Beschäftigung oder ein Kulturangebot herzustellen. Aber ich denke, das ist eine Weile her. Jetzt inzwischen wurde offenbar ja sogar die Stadt Zürich auf Baba News aufmerksam und hat in den Verwaltungsgebäuden den Sender abgestellt, was zu einer Anfrage von linken Politikern führte, wieso denn das überhaupt geschehen sei. Und diese Antwort, die steht noch aus.
Okay, Ihre Einschätzung in dieser Sache zur Äußerung der Preisgekröntheit bringt uns eigentlich auch zur Frage, wo endet für Sie engagierter Journalismus und wo beginnt politischer Aktivismus?
Ich habe den Eindruck, der politische Aktivismus hat sich sehr verbreitet in unserer Medienlandschaft. Da wird ja nicht nur einfach berichtet, je länger, je weniger, sondern es wird immer gerade eingeordnet. Das passiert in jeder Sendung, auf jeder Fernsehanstalt, in jedem Radio. Es wird immer nur den ganzen Tag lang eingeordnet und nicht mehr nur berichtet, es ist das und das passiert. Und ich habe den Eindruck, der politische Aktivismus, der ist schon sehr tief angekommen bei unseren Journalisten. Die können gar nicht mehr normal berichten, so wie früher. Die müssen immer noch irgendwie ihren Senf dazugeben.
Nun, Papa News versteht sich ja auch ausdrücklich als Stimme von Minderheiten. Das scheint mir legitim zu sein, aber entsteht dadurch zwangsläufig auch eine politische Schlagseite?
Ja, natürlich dürfen sie sich für Minderheiten einsetzen. Das ist alles in Ordnung. Sie dürfen auch Israel kritisieren. Das ist ja nicht das Problem. Man darf jedes und jeden kritisieren, wenn es in einem anständigen Rahmen geschieht und ohne Lügen und Hass und Hetze. Und ja, ich denke, das Thema mit den Minderheiten, das führt dann automatisch ein bisschen auf die linke Seite, die eigentlich jede Minderheit schützen will, außer die Minderheiten, die langsam in Vergessenheit geraten, oder die großen Mehrheiten, die langsam zur Minderheit werden. Das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ja, ich denke, das mit der Minderheit, das führt automatisch auf die linke Seite, weil die Minderheiten, die müssen unterstützt werden mit Geld und noch mehr Geld. Und im Geld ausgeben ist die linke Seite grundsätzlich immer großzügig, ja.
Zum Schluss noch ein kurzes Thema. Was muss sich politisch ändern, dass der Staat nicht einfach so unbescholten links- bis linksextremes Gedankengut mit Steuergeldern finanziert? Muss sich etwas ändern überhaupt?
Die politischen Mehrheiten müssten sich natürlich ändern. Und grundsätzlich, dass der Staat sein Geld bewusster ausgibt, müsste man wirklich dem Staat das Geld radikal entziehen. Solange das Geld sprudelt und immer mehr Steuereinnahmen von Jahr zu Jahr fließen, solange wird das Geld ausgegeben in alle Richtungen, die einem gerade in den Sinn kommen. Da sehe ich sonst keine Möglichkeit. Ja, die politische Mehrheit müsste sich sehr deutlich ändern.
Meine Damen und Herren, das war Tobias in Fortuna mit seinem kritischen Auge auch als Treuhänder, wenn es darum geht, fragwürdige Projekte mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Tobias in Fortuna, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns zur Schweizer Stunde gekommen sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war die Sendung Schweizer Stunde hier im Kontrafunk. Die Sendung wird wiederholt heute um 15 und um 21 Uhr und morgen Dienstag um 16 Uhr. Außerdem finden Sie die Beiträge in unserer Mediathek wie auch alle anderen Inhalte unter kontrafunk.radio zum Nachhören und Weitersenden. Den Blick in die Schweiz gibt es nächsten Montag wieder mit meiner Kollegin Corinna Ziegerli. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Wahl.